Ich war eingeladen bei einer Feier und war sehr unsicher. Ich kannte die Leute nicht, aber ich weiß, dass ich Angst hatte, nicht gemocht zu werden, nicht interessant genug zu sein. Da habe ich dann sehr viel getrunken und sehr viel Haschisch geraucht und merkte, dass ich Migräne bekomme. Und da hat mir dann jemand eine 10er Valium gegeben mit 2 Aspirin und danach war ich topfit.
Wir finden ja Menschen, die so ein bisschen Drogen konsumiert haben und eine Party in Schwung bringen, ja, die so ein bisschen angetrunken sind, die finden wir ja lustig, die finden wir auch toll. Aber die gleiche Person, wenn sie nachts auf unseren Teppichboden kotzt, dann finden wir sie gar nicht mehr toll.
Süchte sagen über unsere Gesellschaft aus, dass große Teile der Bevölkerung unter so großem Druck verschiedenster Herkunft stehen, dass sie sich nur noch behelfen können, indem sie beruhigende oder aufputschende Medikamente oder Suchtmittel zu sich nehmen.
Die gedopte Gesellschaft. Über den Umgang mit Süchten. Eine Sendung von Andrea und Justin Westhoff.
Klar, es ist ein gesellschaftliches Problem, also weil viele, viele Leute daran verdienen, an dem Elend von Menschen, die Suchtstoffe missbrauchen.
Sucht ist zwar auch ein medizinisch-psychologisches Problem, vor allem aber durchdringt sie das Gemeinwesen. Drogen gab und gibt es in allen Gesellschaften. Und sie werden nicht nur von ein paar Junkies genommen. Der Übergang vom normalen Genussmittelgebrauch zur Abhängigkeit ist fließend, wobei nicht jede Sucht an einen Stoff gebunden ist. Menschen nutzen die unterschiedlichsten Mittel, um besser drauf zu sein, ihre Leistung zu steigern oder um ihr tatsächlich oder vermeintlich schwieriges Leben auszuhalten.
Und dann meinte denn die Ärztin, das wäre vegetative Dystonie. Und hat sie mir Beruhigungstabletten verschrieben und habe mich auf einmal entspannt gefühlt und habe mich so ganz gelöst gefühlt. Der Magen war ruhig, kein Druckgefühl, die Schmerzen waren weg. Dachte ich, ach, das ist es.
Eine von geschätzten 1,5 Millionen Medikamentenabhängigen. Drogen auf Rezept. Schüler und Studenten, Hausfrauen und Fließbandarbeiter, Manager und Showstars. Beim Thema Aufputschen ist Doping im Sport wirklich nur die Spitze des Eisbergs.
Die Skandallawine ist bei der Tour wieder ins Rollen gekommen. Dem zweimaligen Etappensieger und Träger des Bergtrikots, Ricardo Rico, wurde Epo-Doping nachgewiesen.
Allgegenwärtig sind vor allem auch legale Suchtmittel. Immer noch rauchen über 30% der Deutschen, trotz aller staatlichen Versuche, dies mit Verboten zu reduzieren. Und Alkohol ist die Alltagsdroge schlechthin. Im Durchschnitt konsumiert jeder Bundesbürger 10 Liter reinen Alkohols pro Jahr. An die 10 Millionen Deutsche trinken in riskantem Umfang oder sind abhängig. Besonders beunruhigend: eine nicht geringe Zahl der 11- bis 15-Jährigen betreibt mindestens einmal im Monat das sogenannte Binge-Drinking oder Komasaufen. Weit verbreitet sind auch nicht stoffgebundene Süchte. Kaufen oder Glücksspiele, bis das Konto komplett leer ist und der Schuldenberg unüberwindbar. Arbeiten oder Sexerlebnisse bis zum Umfallen. Essen oder Nicht-Essen bis zum Tod. Oder am Computer die Realität verspielen.
Da steckt man sehr viel Zeit rein und vielleicht kann und will man es dann auch nicht lassen. Aber auch da ist es schwierig, von Sucht zu sprechen. Aber dann geht es natürlich um Leistung, möglichst perfekt zu spielen. Und das ist bei fast allen Computerspielen so, dass wenn man sie wirklich gut beherrschen will, muss man mit großem Einsatz spielen.
Verglichen mit legalen werden illegale Drogen im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zumeist überbetont. Auch wenn das Schicksal von 600.000 Haschischkonsumenten und fast 200.000 Menschen, die von Heroin und anderen harten Drogen abhängig sind, selbstverständlich ernst genommen werden muss. Keine Form der Sucht ist ein Außenseiterphänomen.
Sucht, Wissen und Wertung.
Das Hauptkriterium einer Abhängigkeit ist das Auftreten von Entzugssymptomen, wenn man die Substanz weglässt. Und sobald sie wegfällt, gerät das Gehirn aus dem Gleichgewicht und das erzeugt dann entweder körperlich bedrohliche Zustände oder Zustände, die subjektiv so unangenehm sind, dass man die Droge wieder nehmen will.
Biologen und Ärzte wissen seit langem, dass Sucht kein Ausdruck von Zügellosigkeit, Charakter oder Willensschwäche ist, sondern eine Krankheit mit klar umrissenen Ursachen und Symptomen.
Eigentlich eine schon ganz alte Erkenntnis. Denn das Wort Sucht ist abgeleitet von dem germanischen Adjektiv Siech, also krank.
Ob jemand süchtig ist, entscheidet sich nicht danach, wie viel er von einem Stoff zu sich nimmt. Erklärt Professor Andreas Heinz, Suchtexperte und Direktor der Psychiatrie der Charité.
Angeblich hat im Mittelalter der durchschnittliche Mensch 3 Liter Bier, Wein oder Ähnliches am Tag konsumiert. Das heißt, wenn man die Kinder rausrechnet, müssen die Leute relativ permanent leicht betrunken gewesen sein. Aber die modernen Suchtdefinitionen gehen ja gerade nicht mehr auf die Menge, sondern auf besser objektivierbaren Symptome, wie die Frage, hat jemand Entzugserscheinungen, Krampfanfälle, Schwitzen, Delir, Übelkeit, irgendwie sowas. Das zeigt dann, dass das Gehirn sich so an die Substanz gewöhnt hat, dass es sie relativ dauerhaft braucht.
Außerdem hat nicht jeder das gleiche Suchtrisiko. Denn es ist nicht der Stoff, es sind die angeborenen Unterschiede im zuständigen Botenstoffsystem des Gehirns, die darüber entscheiden, dass manche Menschen sehr schnell, andere schleichend oder gar nicht süchtig werden.
Dr. Jörg Gölz, ein Berliner Arzt, spezialisiert auf den Umgang mit drogenabhängigen Patienten, weiß aus seiner Praxis sogar,
es gibt zum Beispiel Heroinkonsumenten, die alle 4 Wochen mal am Wochenende Heroin konsumieren und das dann 4 Wochen lang nicht mehr tun.
Wenn Sucht aber biologisch, sogar genetisch bedingt ist, werden Süchtige dann heute weniger gesellschaftlich ausgegrenzt, weniger stigmatisiert? Wolfgang Heckmann, Professor für Sozialpsychologie an der Fachhochschule Magdeburg.
Das gibt es einerseits schon und die Gesetzgebung sagt das ja auch sehr deutlich, gerade für den Alkoholismus als Suchterkrankung, dass das nicht zu Nachteilen führen darf, dass jemand beispielsweise nicht entlassen werden darf aus einem Arbeitsverhältnis, wenn er oder sie alkoholkrank ist. Andererseits können wir auch spezifische Benachteiligungen sehen. Wir haben beispielsweise eine Untersuchung durchgeführt, bei der wir gesehen haben, jemand, der ehemals alkoholkrank war, der heute trocken ist, der dazu auch steht, dass er mal alkoholkrank war, der hat es weitaus schwerer, eine Arbeit wiederzufinden, als jemand, der gar nicht sagt, dass er krank ist und dem Arbeitgeber fällt es auch nicht auf.
Die Stigmatisierung ist nicht vorbei. Die wissenschaftlich-medizinische Sicht hat sich nicht wirklich durchgesetzt, bestätigt auch Jörg Gölz.
Es wird immer noch daran festgehalten, dass es mehr moralisch beurteilt wird, derjenige sollte sich doch beherrschen und dann könnte er es doch gut in den Griff bekommen.
Bestes Beispiel hier? Das Rauchen.
Die Abhängigkeit von Nikotin wird in der Regel unterschätzt in ihrer Schwere. Ich würde sagen, sie ist noch schwerer als die Abhängigkeit von Heroin. Für das Rauchen zeigt sich immer mehr, dass bestimmte genetische Besonderheiten dazu führen, dass das erste Erlebnis mit Nikotin so viel befreiender und so viel lustvoller ist, als für jemanden, der nicht diesen genetischen Defekt hat, dass so jemanden viel wahrscheinlicher dabei bleiben wird.
Auch beim Alkohol stellt man schnell fest, dass das soziale Umfeld einzelne Süchte anders bewertet, als es die wissenschaftlichen Fakten nahelegen. Andreas Heinz.
Alkoholabhängigkeit steht weiterhin ziemlich weit unten in der Wertschätzung, weil das eine Substanz ist, die eigentlich die Gesellschaft akzeptiert hat und trotzdem gibt es oder gerade deshalb gibt es Verachtung für die nicht damit klarkommen. Es gibt Modedrogen wie Kokain, die hip sind und die dann durchaus auch gesellschaftlichen Status anzeigen können. Da ist die Gesellschaft selber völlig unentschlossen, wo eigentlich die Reise hingehen soll.
Jede Gesellschaft hat ihre Süchte.
Ein Großteil kommt mit dem Leben oder mit den Forderungen, die dieses Leben in der modernen Industriegesellschaft und in der Informationsgesellschaft darstellt, nicht mehr richtig zurecht. Und das sind ja auch immer Anpassungswünsche, Abhängigkeiten, Anpassungsversuche an ein Leben, das man so mit seinen eigenen Fertigkeiten nicht schafft.
Süchtiges Verhalten wird, neben der Biologie, natürlich auch von den Lebensumständen des Einzelnen beeinflusst. Wolfgang Heckmann, der heute als Sozialwissenschaftler arbeitet, war früher einmal Berlins Drogenbeauftragter.
Als ich angefangen habe, mich mit illegalen Drogen zu beschäftigen, das waren die 60er und 70er Jahre, da waren es die Aussteiger, die gesagt haben, diese Gesellschaft, diese Enge der Gesellschaft, dieses Kleinbürgertum, diese ungeheure Spießigkeit, die mich umgibt und auch die Verlogenheit, was unsere Vergangenheit als Deutsche betrifft, damit will ich nichts zu tun haben und ich steige aus.
Die passenden Mittel zum Ausstieg waren und sind Cannabis, LSD sowie Heroin. Auch Alkohol, zu allen Zeiten hierzulande der am häufigsten genutzte Suchtstoff, ist charakteristisch, gerade für unsere eher depressive Gesellschaft. Auf ökonomische und persönliche Schwierigkeiten reagieren viele zunächst mal mit Wegducken, mit Zumachen.
Jetzt aber, so meinen Suchtexperten, kommt gerade beim Alkoholkonsum Jugendlicher ein neues Motiv hinzu. Teilhabe, dazugehören wollen. Wenn sich die Millionärstochter und der Hartz-IV-Empfänger gleichermaßen ins Koma saufen, kann das nicht länger mit sozialer Verelendung oder fehlender Perspektive erklärt werden.
Psychologen machen vor allem einen starken Gruppendruck dafür verantwortlich, den Wunsch, dabei zu sein. Außerdem produziert unsere schnelle, durchorganisierte, technisierte Gesellschaft für viele permanente Anspannung bei gleichzeitiger Langeweile, was die Sehnsucht nach einem ultimativen Kick weckt.
Passend für unsere heutige Leistungsgesellschaft sind, so Wolfgang Heckmann, neben dem exzessiven Alkoholkonsum vor allem Schnellmacherdrogen wie Ecstasy, Kokain und Amphetamine. Statt um Ausstieg geht es jetzt eher um das Einsteigen und um Durchhalten.
Menschen in Stressberufen, die brauchen unbedingt etwas, was sie diesen Stress aushalten lässt. Und da bietet sich beispielsweise Kokain an. Aber da gibt es nicht nur Stressberufe auf der Bühne. Wir haben das untersucht. Auch Lkw-Fahrer in Deutschland konsumieren inzwischen Kokain und Amphetamine, um ihre Fahrten schaffen zu können und dabei wach zu bleiben.
Den gesellschaftlichen Anforderungen genügen wollen. Das ist auch Grundlage für eine Sucht, die ebenfalls unsere Gesellschaft kennzeichnet. Die Medikamentenabhängigkeit. Sie ist fast so verbreitet wie Alkoholmissbrauch, aber von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt und unbeachtet. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS, hat deshalb in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für medikamentenabhängige Frauen einen Videofilm gedreht. Darin berichten drei Frauen über ihre Tablettensucht.
Ja, hatte ich wahrscheinlich so das Gefühl, ich müsste alles im Leben bewältigen. Da kamen mehrere Sachen zusammen, Partnerschaft, dann wollte ich das Abitur probieren und habe nebenher noch gearbeitet.
Es machten sich eben so Unruhezustände bemerkbar. Und dann mit dem Kind dahin und zu Hause Mittagessen und einkaufen. Und ich weiß nicht, ich meine, ich habe es damals nicht so sehen, weil ich überfordert bin. Aber es muss so gewesen sein.
Vor allem Frauen sind von dieser Sucht betroffen. Und sie finden ihren Dealer oft genug im weißen Kittel.
Denn oft sind es Ärzte, die die kleinen chemischen Helfer aus der Gruppe der Benzodiazepine verordnen. Schlaf- oder Beruhigungsmittel oder Angstlöser. Und viele Schmerzmittel oder Diätpillen hält der Apotheker rezeptfrei bereit. Sie alle machen schon nach kurzer Zeit abhängig. Das haben Mediziner wegen fehlender Hinweise seitens der Pharmaindustrie tatsächlich lange nicht gewusst. Aber diese Entschuldigung gilt heute nicht mehr. Trotzdem wird fleißig weiter verschrieben und verkauft. Probleme bei der Drogenbeschaffung gibt es für Medikamentenabhängige jedenfalls kaum. Spätestens über das Internet hat inzwischen praktisch jeder Zugang zu Arzneimitteln aller Art.
Medikamentenabhängigkeit ist aber nicht nur eine oft schamhaft versteckte, sondern eine gar nicht bewusste Sucht. Die Betroffenen fühlen sich krank, nicht süchtig. Die Tabletten sind für sie die Lösung, nicht das Problem.
Dann hatte ich so über Fernsehberichte oder in Illustrierten gelesen, dass Beruhigungstabletten abhängig machen. Und da habe ich mich dann für mich ganz persönlich schon innerlich gefragt. Du nimmst ja auch Beruhigungstabletten, bist jetzt davon abhängig? Und dachte ich, naja, du brauchst es eben. Und mein Leben war okay damit, es war mir weiterhin eine Hilfe. Und dann habe ich den Gedanken einfach verdrängt.
Das war wie meine Krücke. Also ich wusste zwar, dass es was ist, was man nicht machen darf und musste es ja auch immer heimlich machen, aber abhängig in dem Sinne habe ich mich nie gefühlt.
Professor Gerd Gleske, Arzneimittelexperte von der Universität Bremen.
Das Problem bei der Arzneimittelabhängigkeit jedenfalls in den meisten Fällen ist, dass ich weder die Dosis steigern muss, noch mir dieses Mittel auf dem schwarzen Markt beschaffen muss, noch dass es mir schlechter geht. Und ich kann dies bei einem Experten abholen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass genau diese Expertensituation offensichtlich verhindert, ganz öffentlich darüber zu sprechen.
Immerhin wachen Ärzte und Apotheker langsam auf.
Die Bundesärztekammer und auch die Apothekerverbände haben inzwischen Leitfäden herausgegeben, die über das Problem der Medikamentenabhängigkeit informieren und praktische Hilfestellungen geben wollen. Aber seitens der Politik stellt zum Beispiel die DHS immer noch eine Beißhemmung bei diesem Gesundheitsproblem fest. Denn Arzneimittelmissbrauch ist auch ein riesiges Geschäft.
Inzwischen scheint der übermäßige, missbräuchliche Umgang mit Medikamenten sogar zum guten gesellschaftlichen Ton zu gehören. In einem Beitrag der Fernsehsendung Panorama schildert eine Apothekerin das, was heute modern als Mind-Doping bezeichnet wird.
Dies ist ein Medikament, das man bei Alzheimer-Patienten einsetzt. Manche nutzen es aber auch, um ihr Gedächtnis zu verbessern. Dies ist eigentlich ein Medikament gegen Depressionen. Gesunde verwenden es aber bei einem Date gegen ihre Schüchternheit. Dieses Medikament verwendet man bei Kindern, bei ADHS, also einer richtigen Erkrankung. Es wird aber auch missbräuchlich von Leuten verwendet, die sich besser konzentrieren wollen.
Gesunde Menschen nehmen Psychopharmaka zur Steigerung ihrer alltäglichen Tätigkeiten, Leistungen und Fähigkeiten. Und das nicht so selten. Gerd Gleske?
Das scheint doch eine große Versuchung zu sein, nämlich auch eine Begehrlichkeit auszulösen und zu fragen, kann ich denn mit diesen Mitteln, auch wenn ich nicht krank bin, mir einen positiven Push verschaffen und vielleicht auch mit diesem Push besser werden als meine Konkurrenten um mich herum.
Aber es sind nicht nur immer mehr Erwachsene, die sich mit psychoaktiven Medikamenten fitter für die Tour durchs moderne Arbeits- und Privatleben machen. Noch beunruhigender ist, wie viele Eltern auf diese neue Weise ihre Kinder dopen. Waren es früher Vitamine, ist es heute vor allem Ritalin, ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das eigentlich zur Behandlung von sogenannten Zappel-Philipp-Kindern verwendet wird.
Gerd Gleske kritisiert, dass Eltern und Ärzte zu leichtfertig oder auch ganz bewusst ohne gesicherte Diagnose dieses Medikament einsetzen.
Wir haben einen Wettbewerb um die besten Startpositionen. Und die Fragestellung ist, was verschafft mir Startpositionen? Das bedeutet schon, nicht auffällig zu sein. Allenfalls auffällig zu sein über Leistungen. Und insofern gibt es viele Elterngruppen, die sagen, man soll vermeiden, dass Kinder im Kindergarten und in der Schule besondere Probleme machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man versucht, sich über bestimmte Arzneimittel einen besseren Stand, eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen.
Das ist zum einen problematisch, weil man es hier nicht mit Smarties zu tun hat, sondern mit hochwirksamen Arzneimitteln. Sie greifen in den Botenstoffwechsel für den Gefühlshaushalt ein. Die Kinder stumpfen einerseits ab, andererseits kann es zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen kommen, wenn die Mittel abgesetzt werden. Alle Drogen sind insbesondere bei Kindern und Jugendlichen problematisch, weil deren Gehirn noch nicht ausgereift ist. So konnten Wissenschaftler in den letzten Jahren zum Beispiel nachweisen, dass Jugendliche, die regelmäßig zu viel Alkohol trinken, eine veränderte Hirnstruktur haben. Deutlich kleiner ist bei ihnen jener Bereich, in dem das komplexe Denken und Planen stattfindet und die Gefühle gesteuert werden.
Die allzu vorschnelle Behandlung von Kindern mit psychisch aktiven Medikamenten wie Ritalin ist aber auch deshalb fatal, weil Eltern damit unter Umständen den Grundstein für eine Drogenkarriere ihrer Sprösslinge legen. Nach dem Motto, hast du ein Problem, dann nimm etwas, statt dann tu etwas.
Bei den Kindern wächst das Empfinden, ich muss etwas schlucken und bin dann wieder sozial akzeptierter. Und ich glaube, diese Beziehung darf ich nicht unterschätzen, weil das auch bedeuten kann, dass Kinder eben nicht bei den Tabletten stehen bleiben, sondern möglicherweise auch andere Stoffe dann zu sich nehmen im späteren Leben, bei denen sie auch meinen, dass diese Stoffe ihnen helfen.
Und Gerd Gleske sieht daneben ein noch größeres Problem für eine Gesellschaft, die verstärkt auf leistungssteigernde, sozial verträglicher machende Drogen setzt.
Das Problem ist für mich, dass unter allen Tabletten, die ich nehme, insbesondere unter denen, die natürlich jetzt die Psyche verändern, die Persönlichkeit letzten Endes auch sie verändert. Das bedeutet, ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin jemand, der über ein Arzneimittel lebt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir sozusagen als Zombies durch die Gegend laufen und mit Arzneimitteln vollgepumpt sind. Ich möchte diesen Menschen auch wirklich kennenlernen, mit all seinen Gefühlen, mit all seinen Ängsten, mit all seinen Freuden, mit all seinen Auf und Abs.
Bestimmte Gefühle habe ich ja überhaupt nicht mehr zugelassen. Wahrscheinlich in dem Moment, wo ich mich hätte entscheiden müssen, was ich jetzt eigentlich will, habe ich die Medikamente genommen.
Da war es dann so, dass ich halt spürte, wenn ich mit anderen Menschen zusammen war, dass ich mich wie leblos fühlte. Und ja, ich konnte nicht mehr spontan sein, so ganz stumpfsinnig, dass ich keine freudigen Dinge mehr spüren kann. Also, und wenn wir spüren, dann eher meine Mängel.
Arbeit ging nicht mehr, Partnerschaft ging nicht mehr, da war nichts mehr. Weil man hat nicht gelebt, sondern man hat eigentlich nur vegetiert.
Widersprüche der Drogenpolitik.
Es ist hochgradig widersprüchlich, denn solange ich als Staat daran mit Steuereinnahmen verdiene, wirkt es unglaubwürdig. Und diese Verpflichtung zu präventiven Maßnahmen, die der Staat ja seinen Bürger gegenüber hat, wachsen sich relativ häufig auf, nur noch in reine Bevormundung. Es müsste also eine viel höhere Differenzierung stattfinden.
So doppelzüngig die Reaktionen des sozialen Umfelds auf Suchtkranke, So widerstreitend sind auch die Interessen in der Drogenpolitik. Zum Teil ist dies wohl unvermeidlich, geht es doch um eine permanente Abwägung zwischen Eigenverantwortung des Bürgers und persönlicher Freiheit einerseits und auf der anderen Seite der notwendigen staatlichen Fürsorge und dem Schutz der Gesellschaft als Ganzes. Der Gesetzgeber kann durchaus verbieten oder zulassen. Drogenexperte Heckmann zweifelt aber an den zugrunde liegenden Kriterien.
Wir haben es nicht geschafft, sozusagen die Drogen in irgendeiner Weise vernünftig zu sortieren und zu sagen, das ist besonders gefährlich, das ist ein bisschen weniger gefährlich und das ist fast gar nicht gefährlich. Danach haben wir nicht sortiert, sondern das hat sich historisch ergeben, was legal ist und was illegal ist heute. Das kann kein Mensch verstehen, schon gar nicht ein junger Mensch, der mit all diesen Drogen konfrontiert wird und aber gesagt bekommt, das eine darfst du nicht und das andere darfst du, obwohl beides gleich, fast gleich gut verfügbar ist.
Die Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Mitteln lässt sich zum Beispiel nicht mit Krankheitsfolgen und Todesfällen begründen.
Jährlich sterben etwa 110.000 Menschen vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums, 40.000 an denen der Alkoholabhängigkeit. Die Zahl der toten Fixer liegt dagegen allenfalls etwas über 1.000.
Gerade die Herointoten werden aber gerne, je nach Ideologie und Interesse, missbraucht. Sinkt deren Zahl, war die Drogenpolitik erfolgreich. Steigt sie, zeigt das angeblich das Versagen des Staates. Beides stimmt nicht. Ob und wie jemand mit einer solchen illegalen Droge überlebt, hängt mit der Reinheit des Stoffes zusammen. Und mit Programmen zur Harm Reduction, zur ärztlich unterstützten Verringerung von lebensgefährlichen Folgekrankheiten, Verelendung und Beschaffungskriminalität. Stichwort Substitution durch Ersatzstoffe wie Methadon. Hier gab es durchaus Fortschritte, sagt der erfahrene Suchtmediziner Jörg Gölz.
Es war jetzt ein 25 Jahre dauernder harter Kampf zwischen nur auf Abstinenz zu setzen und im Gegenzug schadensmindernde Maßnahmen anzusetzen. Und die haben sich allalong als sehr erfolgreich insgesamt durchgesetzt.
Ein Kampf, der sich derzeit bei der kontrollierten Heroinvergabe an Schwerstabhängige noch fortsetzt. Vorbei sein sollten auch die Grabenkriege zwischen Abstinenzanhängern und Befürwortern einer Aufklärung gerade junger Menschen über den mündigen Umgang mit potenziell abhängig machenden Mitteln. Zu dieser Erziehung gehört für den Sozialpsychologen auch das Konsumverhalten insgesamt.
Vor 100 Jahren waren Minderjährige kein Marktfaktor, heute sind sie ein Marktfaktor mit vielen Milliarden, die sie jährlich ausgeben. Und auf dieses Geld sind viele scharf, legale Produzenten wie illegale Produzenten. Auch das führt dazu, dass wir diesen Markt im Grunde angekurbelt haben, dadurch, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen Geld zur Verfügung gestellt haben, aber sie gleichzeitig nicht erzogen haben dazu, mit dem Geld vernünftig umzugehen. Das heißt, zu prüfen, ist das, was ich hier kaufen möchte, wirklich, entspricht das meinem Bedürfnis?
400 bis 500 Billionen Dollar jährlich beträgt der weltweite Umsatz mit illegalen Substanzen. Die Gewinne der kriminellen Organisationen im Drogenhandel übersteigen das Bruttosozialprodukt vieler Staaten.
Aber auch bei den erlaubten Mitteln geht es um viel Geld. An den meisten Süchten verdient der Staat kräftig mit. Hier zeigt sich die Janusköpfigkeit der Sucht- und Drogenpolitik besonders.
Tabak, Alkohol oder Glücksspielsteuer in vielfacher Milliardenhöhe sind fester Bestandteil der Haushaltsplanung. Davon wird allerdings nur ein ganz geringer Teil im Bereich Gesundheit eingesetzt.
Ob man es für gut hält oder nicht. Die verfassungsrechtlich garantierte Gewerbefreiheit erschwert zudem Eingriffe in den Markt.
Argumentiert wird beispielsweise mit Arbeitsplätzen bei Herstellung und Vertrieb legaler Suchtmittel. Nicht zu vergessen der Markt, den die Suchtkrankheit selbst eröffnet. Therapeuten aller, leider auch unseriöser Art, Entzugskliniken und Hilfseinrichtungen, Arzneimittelhersteller, Forscher. Ein nicht geringer Teil unseres Gesundheitswesens ist damit beschäftigt.
Auch hier zeigt sich, Süchte sind tatsächlich allgegenwärtig in unserer Gesellschaft.
Das ist ein Problem, was in der Mitte der Gesellschaft stattfindet natürlich. Wir können sagen, es gibt kaum eine Klasse, kaum eine Schicht, die nicht betroffen ist von Suchtproblemen.
Was aber nicht heißt, dass es keine sozialen Unterschiede gibt, betont Wolfgang Heckmann.
Wir müssen natürlich auch sagen, dass wie bei vielen anderen Erkrankungen auch die Suchterkrankung die ist, die sozial sich nach unten verteilt. Das heißt, je ärmer jemand ist, je weniger gebildet jemand ist, je randständiger jemand ohnehin schon ist, desto stärker wird er auch durch Suchtstoffe noch in die Randständigkeit gedrückt.
Und so wird unübersehbar: Vor allem anderen ist Suchtbekämpfung Sozialpolitik. Oder sollte es sein? Aber
In diesen Bereichen wird immer zuerst gespart. Wir haben es uns selbst eingebrockt mit unserem Sparprogramm in der Jugendhilfe, aber auch mit unserem Sparprogramm in der Schule.
Doch auch wenn Vorbeugung besser ist als Verbote, ganz ohne geht es nicht.
Und zwar ist Kontrolle immer dann sinnvoll und auch notwendig, wenn es um die Schädigung anderer geht. Also natürlich möchte ich gerne, dass ein Pilot, zu dem ich mich ins Flugzeug setze, gestern Nacht nicht gekifft hat. Jemand, der Auto fährt, der sollte nicht unter Drogen stehen. Jemand, der raucht, der sollte das nicht so tun, dass andere davon geschädigt werden.
Dem stimmt der Fachautor und suchtmedizinische Praktiker Dr. Jörg Gölz erst einmal zu.
Richtig ist an der Reaktion des Staates, dass er zunächst mal im Sinne eines öffentlichen Gesundheitswesens Schaden von seinen Bürgern abwenden muss. Falsch ist diese Illusion, die dabei besteht, wie weit solche Maßnahmen überhaupt wirksam sind angesichts einer so schwierigen Angelegenheit, wie sie eine Sucht darstellt. Und das erstaunt einen immer, mit welcher Naivität für einen Politiker sich an Sucht oder ein süchtiges Verhalten ranwagen mit einfachsten und grobschlächtigsten Appellen.
Worauf es ankommt, ist eine möglichst ideologiefreie Mischung von Maßnahmen aus nahezu allen Politikfeldern.
Abschied von einem Traum.
Eine drogenfreie Gesellschaft ist nicht denkbar, weil das Zeug wächst und weil das Zeug produziert wird. Und deshalb ist das nicht von der Welt verbannbar. Das ist eine Illusion.
Drogen. Das sind, wie gesagt, nicht nur Heroin, Kokain, Ecstasy oder Marihuana. Und Suchtkranke sind nicht nur jene, die mit dem Gummischlauch um den Arm gewickelt auf einer Toilette liegen oder die nach Fusel riechend durch Fußgängerzonen torkeln.
Drogen sind ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Dies einzugestehen, ist der erste Schritt zu einer rationalen Reaktion von Bürgern und Politik. Pragmatismus ist gefordert, keine undifferenzierte Dämonisierung. Verbote, wo sinnvoll, und Akzeptanz. Hilfe für Betroffene und Bekämpfung der schlimmsten Folgen. Wolfgang Heckmann.
Ich muss doch daran interessiert sein, dass jeder junge Mensch und auch jeder erwachsene Mensch, der überhaupt mit irgendeiner Droge umgeht, das in irgendeiner Weise verantwortlich tut. Da muss ich als sein Nachbar daran interessiert sein, da muss ich als der Vater interessiert sein, da muss ich als der Lehrer oder der Hochschullehrer interessiert sein, dass die Leute, wenn sie schon sowas machen, damit vernünftig umgehen. Das heißt, alle Gespräche zielen nicht darauf hin, lass das, tu es nicht, sondern wenn du es machst, hast du überlegt, dass dies die Konsequenz sein könnte, hast du überlegt, was das bedeuten kann für dich, für dein Leben und für das Leben anderer.
Vorbeugung beginnt damit, jungen Menschen Kompetenz zu vermitteln. Aber selbst wenn das gut gelingt, stellt sich immer noch die Frage, welche Welt wir anbieten, meint der Suchtexperte und Psychiater Professor Andreas Heinz.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich ist die Frage, was eigentlich an Abenteuer oder an aufregenden Sachen für junge Leute zur Verfügung steht. Man kann nicht alles verbieten und dann hinterher hoffen, dass die Kinder brav sind. Das wird nicht gehen, sondern man braucht irgendetwas, was die bewegt. Und das waren zu früheren Zeiten andere Formen von Mutproben. Da kann die Gesellschaft helfen, die produktiveren Verhaltensweisen gegenüber den Selbstdestruierenden zu unterstützen. Aber ein Stück weit kann man das auch nicht kontrollieren.
Die gedopte Gesellschaft. Über den Umgang mit Süchten. Von Andrea und Justin Westhoff. Es sprachen Sabine Arnhold und Markus Hoffmann. Ton Boris Manich. Regie Roswitha Graf. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008. Am nächsten Montag hören Sie Kohlekraftwerk, nein danke. Wenn der Bürger nicht will, was dann? Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter www.deradio.de.